1. Korinther 15, die Verse 14 bis 20. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt vergeblich. Dann ist aber auch euer Glaube vergeblich. Wir würden auch als falsche Zeugen Gottes gefunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, dass er Christus auferweckt habe, den er ja dann doch nicht auferweckt hat, wenn die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle anderen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, an ein Weiterleben nach dem Tod glauben ja viele. Da muss man nur in den Religionen ein bisschen umherblicken. Zum Beispiel auch der Islam. Ja, das Jesus-Zeugnis im Islam beinhaltet ja zum Beispiel die Hoffnung, dass Jesus, ohne dass er gestorben wäre, gleich direkt in den Himmel versetzt worden ist. Ja, das ist ja auch ein Stück Auferstehungshoffnung, nicht in unserem christlichen Sinn, aber immerhin eine Auffassung, die es oft gibt, ja, dass die Seele, wie auch immer, jetzt auf Jesus bezogen, natürlich er als ganzer Mensch, dann in irgendeiner Weise weiterlebt. Das ist also noch nichts spezifisch Christliches. Und wer genau hingehört hat, der hat auch den großen Unterschied gemerkt zu unserem christlichen Glauben. Denn da ist der Tod Jesu. Und zwar der stellvertretende Sühnetod für die Sünde der Menschen aller Zeiten. Absolut im Zentrum, zusammen mit der Auferstehung. Und wenn der Islam sagt, Jesus ist ohne zu sterben gleich in den Himmel versetzt worden, dann fehlt ja dieses Kernstück, auf das sich unser christlicher Glaube gründet. Und wenn man genauer hinguckt, dann sieht man ja auch, was in den Evangelien für Einzelheiten geschildert werden. Da ist von der Grablegung die Rede. Also es war wirklich ein Tod. Die ganzen Ereignisse um den Tod und dann um die Salbung am frühen Morgen des Sonntags. Ja, und dann das leere Grab. Wo gäbe es denn sowas? Das lese ich in keiner Religion dieser Welt, dass plötzlich ein Grab leer gewesen wäre. Mohammed ist gestorben. Buddha ebenso. Von einem leeren Grab ist da nichts überliefert. Ein in der gesamten Weltgeschichte völlig einmaliges, weltumstürzendes Ereignis. Ein Toter bekommt einen neuen Leib. Wo gäbe es denn so etwas? Und wir glauben das. Und wir sind hier im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel. Und da reihen wir uns ein in eine große Schar derer, die den Auferstandenen gesehen haben. Paulus sagt, ja, da gab es 500 Brüder, Die haben den Auferstandenen gesehen, die können sich ja nicht alle geirrt haben. Und Jakobus und die Apostel. Und dann sagt er zum Schluss, habe ich ihn auch gesehen. Und ich, der unwürdigste aller Apostel. Ja, es ist schon eine umwerfende Botschaft und man kann ja die Zweifel verstehen, die von Anfang an geäußert wurden. Und ich erinnere mich noch, es muss 69 gewesen sein, ein paar Monate bevor ich dann bei Billy Graham zum Glauben kam, war ich eingeladen worden in eine Bibelstunde, weiß ich noch, bei Wolfram Kopfermann, der war damals Assistent in Erlangen gewesen. Und ausgerechnet an dem Abend, als ich dort war, wurde über die Auferstehung diskutiert. Und mein Herz war meilenweit weg vom Glauben. Und ich höre und höre zu und ich konnte nicht den Schritt finden. Er war mir einfach nicht geschenkt zu dieser Stunde. Ja, ich habe mich dann verabschiedet, habe gesagt, also ihr müsst hier nicht auf mich weiter warten. Bei euch muss man ja den Verstand an der Garderobe abgeben. Das weiß ich noch genau. Eine ziemlich bissige Bemerkung. Und das war wirklich dann auch das erste und gleich das letzte Mal, dass ich dort war. Ja, ich kann das verstehen, wenn Menschen an dieser Stelle zu zweifeln beginnen. Thomas, der große Zweifler, hat ja seinen Platz im Johannesevangelium gefunden, ja, und schließlich ja auch alle Jünger zunächst mal. Lukas 24, Markus 16, die hohen Priester. Wer hätte eigentlich nicht gezweifelt an der Auferstehung Jesu, als diese Botschaft zunächst mal die Runde machte? Und so sind die Zweifel natürlich bis zu dieser Stunde heute, bis in unser Jahr hinein, niemals verstummt. Und heute, ja, hat man nicht die unmittelbaren Augenzeugen mehr. Aber immerhin, wir haben verlässliche Zeugen in der Bibel, aber das wird bestritten. Und da gibt es natürlich dann tiefgründige Gedanken und geschichtsphilosophische und naturphilosophische Überlegungen, weswegen das eigentlich gar nicht gewesen sein kann. Ein ganz einflussreicher Theologe und Philosoph war der Ernst Troeltsch und der hat Prinzipien aufgestellt, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und da hat er gesagt, wir modernen Menschen, wir prüfen doch den Wahrheitsgehalt von allem, was uns begegnet und was wir lesen und was wir hören. Und wir wenden dabei Prinzipien an, die allgemeine Geltung haben. Zum Beispiel das Prinzip der Analogie. Und was heißt das auf Deutsch? Analogie bedeutet, ja, dass wir aus unserer Erfahrung oder aus der Erfahrung anderer Menschen schöpfen und Berichte damit vergleichen. Ja, nun, mit wem wollen wir denn die Auferstehung Jesu vergleichen? Mit nichts, mit niemandem. Das ist ein einmaliges Geschehen gewesen. Und dann kommt so ein Kulturphilosoph und sagt, tja, tut mir leid, das ist analogielos, das gab es noch nie und das können wir unmöglich akzeptieren. Ja, und das hat sich dann natürlich auch in der Theologie sehr festgesetzt. Ganz ähnlich hat das schon der Immanuel Kant, der berühmte Philosoph, ausgedrückt, als er sagte, alles Geschehen muss ja innerweltliche Ursachen haben. Der sogenannte Kausalitätsgrundsatz von Immanuel Kant. Der stimmt natürlich im Allgemeinen. Ja, alles hat seine Ursachen. Ja, wer wollte das bestreiten? Aber es gibt eben auch tatsächlich Ursachen, die liegen nicht in dieser Welt. Die liegen woanders, die liegen in den Plänen Gottes. Und die liegen in der Kraft Gottes. Und ich muss sagen, das war so eine Befreiung. Es war ja wenige Monate später, nachdem ich da in diesem Bibelkreis gewesen war, dass ich unter der Predigt von Billy Graham plötzlich nicht nur in Christus den Herrn und Heiland und meinen Herrn und Heiland erkennen durfte, sondern schlagartig auch ja, die Auferstehung annehmen konnte. Anders wäre es ja gar nicht denkbar gewesen, dass mir dieser Christus durch den Heiligen Geist begegnet, wenn er nicht auferstanden wäre. Ja, besonders betrüblich ist es natürlich, wenn dann Kirchenfürsten auch anfangen, die Auferstehung, die leibhafte Auferstehung, öffentlich zu bezweifeln. Ich will mal nicht den Namen nennen, aber ein leitender Bischof vor ein paar Jahren hat ausgerechnet zu Ostern beim Auferstehungsfest der gesamten Christenheit Folgendes gesagt. Jesu Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Leidenschaft für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt. Wenn Sie, die Nachfolger und Nachfolgerinnen, das wird heute ja immer auch extra benannt, es wollen. Stellen wir uns mal vor, eine bischöfliche Aussage. Die Sache Jesu lebt, wenn wir es wollen. Von meinem bisschen Willen soll es abhängen. Was ist das für eine These? Also, mit solchen Thesen kann die Kirche einpacken. Nein, die leibhafte Auferstehung ist das Zentrum. Der Sühnetod für uns erlitten, gestorben und für uns auferstanden. Römer 4, 25 ist und bleibt das Zentrum unseres Glaubens. Es ist auch interessant, wenn man jetzt die einzelnen Ostergeschichten in den Evangelien vergleicht. Daran hat der Lessing Anstoß genommen. Der sagt, ja, die widersprechen sich da. Das ist doch ein eindeutiger Beweis, dass die alle genau gar nichts wussten. Die haben nur weitererzählt von dem, was sie von irgendjemandem gehört haben. Lessing hat eine große Abhandlung geschrieben, ja, dass die Osterberichte der Evangelien doch sehr, sehr zweifelhaft sind. Aber wer die Evangelien wirklich liest, der merkt, dass sie unterschiedliche Überlieferungen, unterschiedliche Berichte zusammenbinden und das alles zusammen dann ja wie so ein Mosaik, aus Mosaiksteinen zusammengelegtes, wunderbares Gesamtbild ergibt. Dass das Grab leer war, haben sie ja natürlich alle uns überliefert. Aber dann gibt es diese Einzelheiten, die ja alle so wichtig sind und die ja alle doch ein Hinweis dafür sind, dass da ein Augenzeuge dabei gewesen sein muss, beziehungsweise unmittelbar nach dem Geschehen davon erfahren haben muss. Der Matthäus berichtet uns von einem Erdbeben, von der Ohnmacht der Wachen, von einem Engel am Grab und von einer Erscheinung Jesu. Lukas nennt zwei Engel. Johannes, der berichtet uns sogar von Einzelheiten, dass es da Leichenbinden gegeben hat, die zusammengelegt worden sind. Das muss man doch gesehen haben, wenn man sowas erzählt. Und natürlich auch, dass säuberlich zusammengelegte Sterbetuch. Alles wird fast protokollarisch genau aufgezählt. Auch Johannes kennt zwei Engel am Grab. Und der berichtet dann von dieser Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena. Also alles zusammengenommen ergibt ein klares biblisches Zeugnis und Votum. Wir glauben an einen Herrn, der den Tod überwunden hat. Einer der berühmtesten Historiker, die wir in Deutschland hatten, das war der Theodor Mommsen. Und der kannte sich wirklich in Quellen aus. Der hat einen schönen Satz gesagt. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die bestbezeugte Tatsache der Weltgeschichte. Das sagt ein Historiker. Theodor Mommsen hat eine dicke Geschichte geschrieben. Ja, wir haben ja nicht ohne Grund vorhin auf Psalm 16 gehört. Da hat also tatsächlich der David schon geleitet durch den Heiligen Geist über den Tellerrand seines Lebens hinausgeblickt, hat über den Grabesrand hinausgeschaut und ist sich plötzlich sicher, das hat der Heilige Geist ihm geschenkt, dass Gott ihn dem Tod nicht überlassen wird. Und dass Gott nicht zugeben wird, dass sein Heiliger verwest und die Grube sieht. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Was sind das für Sätze? Im Alten Testament, da schaut einer in die Auferstehung, in das Herrlichkeitsleben hinein, das uns Jesus erworben hat. Vor dir Freude die Fülle, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Schöner kann man es eigentlich nicht ausdrücken, ja, dass Christus zur Rechten Gottes erhöht wurde und dass alle, die an ihn glauben, mit ihm verbunden sind, auch in dieses Herrlichkeitsleben hineingezogen werden. Ein wunderschöner Psalm, dieser 16. Psalm. Und in seiner Pfingstpredigt erkennt Petrus genau in diesen Aussagen die Verheißung der leiblichen Auferstehung Jesu. Apostelgeschichte 2, die berühmte Pfingstpredigt. Und last but not least hat nicht Jesus selbst seine Auferstehung bezeugt und angekündigt? Dreimal in den sogenannten Leidensankündigungen und niemals hat er nur vom Leiden geredet. Immer auch nach 3 Tagen wird der Menschensohn aus dem Grab herausgeholt werden. Also, was gibt es eigentlich dann noch zu zweifeln? Im Alten Testament angekündigt, von Jesus selbst 3-mal seinen Jüngern ins Herz gepredigt, von 500 Brüdern, von Paulus, von den Jüngern, leibhaft gesehen, das leere Grab bezeugt von Augenzeugen und Augenzeuginnen, muss man in diesem Fall auch sagen. Aber der menschliche Verstand, ja, der bezweifelt alles. So ist das. Mit dem Verstand kann man alles entschuldigen, alles beweisen, alles erklären, sagt der Heinrich Kemner immer. Ja. Da nützen die besten Zeugnisse nichts, da nützt ein Lebenszeugnis nicht. Wenn jemand gesagt hat, mir ist Jesus begegnet, es nützt alles nichts. Wenn einer sich verschließt und verschließen will, dann ist ihm das sein Königreich. Da muss der Herr selber eingreifen. Also, das ist ein so gewaltiges Zeugnis, dass es gar nicht gewaltiger sein kann. Jetzt sind wir mitten schon im Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, ein langes Kapitel, das ich jetzt überhaupt nicht ausführlich auslegen kann. Aber die wichtigsten Aussagen, zumindest im ersten Teil, die wollen wir uns noch einmal vergegenwärtigen. Da beginnt der Paulus dieses berühmte Kapitel, in dem er auf das Urbekenntnis der Christenheit zusteuert. Das ist unser Bekenntnis und das habe ich euch bezeugt. Und damit wollen wir alle leben und sterben. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Und dann also kommen die übrigen. Und das ist Kernbestand und Urbestand unseres Glaubens. Und deswegen gehört natürlich das Auferstehungszeugnis hier in ein Jahresprogramm hinein, wenn wir über den Glauben nachdenken. Da gibt es natürlich auch schon wieder Kritiker, die sagen, ja, Paulus spricht hier gar nicht vom leeren Grab, also ist er sich da auch anscheinend unsicher. Aber was ist das für ein an Haaren herbeigezogenes Argument? Wenn Jesus auferstanden ist und gesehen worden ist von so vielen, da muss ja wohl das Grab leer gewesen sein, auch wenn Paulus das noch nicht ausdrücklich so erwähnt. Aber wichtig ist jetzt Folgendes, was er jetzt der Gemeinde einschärft. Er sagt, ich ermahne euch, Brüder, dass ihr in diesem Zeugnis des Evangeliums lernt festzustehen und dass ihr dieses Evangelium genau in dieser Gestalt festhaltet, in der es von mir euch weitergegeben worden ist. Und dann kommt der Hammer. Denn es ist das Evangelium, durch das ihr errettet werdet. Wer das nicht festhält, spielt mit seiner Errettung. Und jetzt sind wir eigentlich im ganz persönlichen Zentrum unseres Glaubens angekommen. Glaube ich an diesen Auferstandenen? Klammere ich mich an ihn? Oder gebe ich dem Zweifel Raum und Nahrung? Und lasse dieses Krebsgeschwür in mir immer weiter wachsen, bis es die letzte Glaubensfaser zernagt hat. Und spiele ich dann mit meiner Errettung. Also das ist sowas von wichtig, dass wir uns täglich diesem Auferstandenen neu zuneigen und sagen, Herr, komm in mir wohnen. Und lass deinen Heiligen Geist immer wieder neu aufleuchten in meiner dunklen Seele und vergewissere du mich selber deiner Auferstehung. Also da wollen wir nicht spielen und da wollen wir nicht träge sein und nicht müde werden. Wenn das das Zentrum unserer Errettung ist, dann geht es hier wirklich um Leben und Tod. Vielleicht noch ein Blick auf die Begegnungen des Auferstandenen zur Zeit des Neuen Testamentes. Es fällt ja auf, dass diese Begegnungen eigentlich alle von Jesus selber kamen. Also er hat sie initiiert. Er erschien. Es ist nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte oder gebetet hätte, Herr, ich kann jetzt zwar mit meinen Zweifeln nicht richtig umgehen, aber bitte erscheine mir doch, damit ich dann wirklich fest glauben kann. Nichts. Einmal sagt es der Thomas zu seinen Mitbrüdern, ja, wenn ich nicht meine Hand in seine Wundmale lege, dann kann ich das nicht glauben. Aber es gibt kein Gebet. Es gibt niemanden, der jetzt diesen Auferstandenen Jesus angerufen hätte, ohne dass er an den Auferstandenen glaubt. Nein, umgedreht. Jesus begegnet diesen Leuten. Er erscheint ihnen. Er geht durch die verschlossenen Türen. Ja, was ist das für ein Wort, für ein Zeugnis? Durch verschlossene Türen kommt man im Allgemeinen nicht so gut durch. Für Jesus kein Problem, weil er in anderen Dimensionen lebt. Die Türen sind nur verschlossen für Leute, die in den drei Dimensionen leben, in denen wir Sterbliche leben müssen. Aber wenn man andere Dimensionen hat, dann ist das alles kein Thema. Und gerade so ein Hinweis ist doch für uns wichtig. Da kriegt man mal so einen ganz kleinen Hinweis, was das für ein Leib sein wird, mit dem wir dann alle leben dürfen. Da gibt es nicht die Begrenzungen, in denen wir heute leben. Das ist ein Herrlichkeitsleib. Und das ist ein Leib, in dem keine Sünde mehr drin ist. Und wo wir deswegen, weil eben keine Sünde mehr drin ist, dann auch Gott in seiner Herrlichkeit sehen können. Das macht ja nur unsere Sünde, dass wir den lebendigen Gott nicht sehen können. Aber wenn die Sünde weg ist, in einem neuen Leib, tja, dann sehen wir Gott in seiner Schönheit vor Augen. Das wird ein Ereignis sein, ja. Also eigentlich sollte man sich täglich drauf freuen. Ja, ich muss sagen, ab und zu ist mir das geschenkt. Da freue ich mich auf diesen Tag, wo ich die Schönheit Gottes entdecken kann. Wenn schon ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang, eine aufgehende Knospe, ein Blaukehlchen, was ich im Frühjahr hier in der Nähe gefunden habe, so schön sein kann. Wie schön muss erst Gott selber sein, wenn er so eine Schöpfung in die Existenz rufen kann. Ja, also so eine Kleinigkeit kann dann plötzlich einem Freude schenken. Aber was heißt Kleinigkeit? Das ist so eine kleine Nebenbemerkung. Er trat durch die verschlossenen Türen. Es gibt ja dann im 15. Kapitel noch längere und deutlichere Ausführungen über diesen Leib, über diesen Auferstehungsleib oder Herrlichkeitsleib, sollte man besser sagen, den wir alle bekommen. Da heißt es ja in Vers 44, es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Und dann getraut sich Paulus, obwohl es schon ziemlich unmöglich ist, uns das klarzumachen, wir haben ja auch noch begrenzte Vorstellungsmöglichkeiten, getraut er sich doch, diesen Leib zu beschreiben, indem er sagt, das wird ein unvergänglicher Leib sein. Ein Herrlichkeitsleib, ein kräftiger Leib, das sind die drei Attribute. Unvergänglich, ja, da sitzt also nicht der Zahn der Zeit dran. Da ist ja die Ewigkeit einprogrammiert. Wunderbar. Ja, und es wird ein Herrlichkeitsleib sein. Davon schwärmt der Paulus in Römer 8. Und ich freue mich auch, dass es ein kräftiger Leib sein wird. Ja? Also man wird doch allmählich ein bisschen, naja, hinfälliger im Laufe der Semester. Ja. Ja, man kann nicht mehr schnell laufen, ja, und das Treppensteigen und. Ja, plötzlich kommt der Gedanke eines Treppenlifts, ja, alles Mögliche wälzt man dann hin und her und stellt sich das dann oft unnötigerweise vor, wie schlimm es mal sein soll. Aber all das ist dann weggepustet. Also, ein kräftiger Leib, der ist nicht mehr von Schwachheiten gekennzeichnet. Wunderschön, diese paar Verse in 1. Korinther 15, 42, 43, 44, die drei Verse, die muss man einfach immer mal wieder lesen. Und dann müssen wir natürlich uns auch noch klar machen, wie das dann abläuft. Auch das sind natürlich alles riesige Geheimnisse, aber Paulus lüftet tatsächlich an einigen Stellen diese Geheimnisse und dann sagt er, es wird so sein, dass jeder nach seiner Ordnung auferstehen wird. In Kapitel 15, Vers 21 bis 25 sind diese Tatsachen kurz zusammengebündelt. Und da sagt er zunächst mal den sehr überraschenden Satz, beziehungsweise den zweiten Satz. Der erste ist nicht überraschend. Der erste Teilsatz, alle sind durch Adam in den Tod hineingezogen worden. Das wissen wir, das sehen wir in jedem Grab. Aber der zweite Teilsatz, der ist doch überraschend. Genauso wie durch Adam alle in den Tod hineingezogen worden sind, genauso werden alle durch Christus in das Leben hineingezogen werden. Ich finde den Satz überraschend, ja, weil wir Christen doch oft denken, naja, Moment, es betrifft nur uns Christen, die anderen, die bleiben tot und was weiß ich nicht, was mit denen alles geschieht. Nein, alle werden ins Leben hineingeholt. Adam hat allen den Tod gebracht, Christus bringt allen das Leben. Das könnte man natürlich meinen, ja Moment mal, wo bleibt denn nun hier der christliche Glaube? Ist das nicht Allversöhnung? Nein, man muss nur weiterlesen. Das ist nur die Einführung in diese Ausführungen über die Ordnung. Zunächst einmal halten wir fest, alle sterben, alle werden ins Leben geholt. Und jetzt kommen die eigentlichen Aussagen. Der erste ist Christus. Das haben wir jetzt behandelt. Dann, und hier muss man jedes Wort genau angucken. Zweitens, die Christus angehören. Das ist die zweite Ordnung, also die zweite, wie soll man sagen, Armee. Das sind ja nicht nur ein paar. Ja, durch die Jahrhunderte hindurch, das sind ja Millionen, die Christus angehören. Die werden als Zweite in das Leben hineingeholt und da steht es dann ausdrücklich da, beim Erscheinen des Herrn. Das heißt also, wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir alle verwandelt, entrückt, die wir an Christus glauben, die wir an ihm dranhängen und in den Himmel versetzt. Das ist die sogenannte Entrückung. Der Newton hat ja dieses schöne praktische Beispiel gemacht, als er mit einem Freund auch über die Auferstehung diskutierte und er sagte, es tut mir leid, ich kann das nicht erkennen und annehmen. Da sagt er, Newton, komm mal mit. Und dann sind sie in den Experimentierkeller von Isaac Newton runtergegangen und ja, dann streut er ein Gemisch von Sand und Eisenspänen auf den Tisch, nimmt einen Magneten und fährt ein Bach drüber. Und der Sand bleibt liegen, die Eisenspäne sind dran. Er sagte, genauso wird es sein, wenn Christus wiederkommt. Alle, die Christus angehören, die kleben an ihm fest. Ja? Und die kommen als zweite Kategorie, als zweite Armee in den Himmel hinein, in einem neuen Leib. So, aber jetzt geht's weiter. Es gibt noch eine dritte Ordnung. Und das sind alle anderen. Das sind alle anderen. Wenn die Vollendung kommt, sagt Paulus. Ja, das heißt also, nach der Auferstehung, nach der Entrückung der Gemeinde, gibt es noch ein großes Vollendungsgeschehen und wir wissen aus der Offenbarung, was das ist. Das ist das Gericht und das ist die Neuschöpfung von Himmel und Erde. Das kommt dann auch noch. Also drei große heilsgeschichtliche Grundereignisse. Der erste ist Christus, der Erstling von den Toten. Die zweiten sind wir, die wir glauben an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und die Dritten sind alle anderen. Die werden auch ins Leben hineingezogen. Die haben ja sogar ein Leib. Die werden ja stehen vor dem Thron Gottes, ja, vor dem Thron Gottes, auf dem Christus sitzt. Also, die sind dann nicht tot, die sind dann lebendig vor den Augen Christi. Und die werden dann nach ihren Werken gerichtet. Und wer nicht im Lebensbuch steht, wird verdammt, so heißt es in Offenbarung 20. Ja, das ist also in kurzen Sätzen das Zeugnis des Paulus in 1. Korinther 15. Und wir dürfen von Herzen dankbar sein, wenn uns der Glaube daran geschenkt ist. Es gibt nichts Schöneres als die Gewissheit, Herr, wenn du kommst, dann holst du mich raus aus dem Grab und dann gibst du mir aus reiner Gnade und Barmherzigkeit Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Es gibt nichts Schöneres. Und deswegen haben wir vorhin gesungen, Herr, du gibst uns Hoffnung. Und genau das ist sie, diese Hoffnung.